Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel und ich begrüße heute Morgen den Jan Ole. Guten Morgen.
Moin.
Jan Ole, du hast dich bei uns eingeladen mit einem Thema. Da kommen wir dann gleich dazu. Aber natürlich gilt auch für dich das Gleiche, was für alle Gäste gilt. Stell dich doch mal kurz vor. Was machst du, wenn du nicht gerade Videospiele spielst?
Ja, moin, ich bin Jan Ole, bin Student aus dem hohen Norden und nein, wir sind nicht Dänemark in Schleswig-Holstein, nur dass das mal geklärt ist bei euch da unten in Bayern.
Für mich ist alles, was oberhalb irgendwie Main stattfindet, ist für mich sowieso Norddeutschland und Preußen, damit habe ich nichts mehr zu tun.
Okay. Ja, und sonst spiele ich halt wunderbar gerne Spiele und habe sonst nichts weiter damit zu tun.
Was studierst du dann? Hat das dann irgendwie was damit zu tun? IT oder
Informatik? Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Germanistik und Politikwissenschaft.
Oha, dann habe ich jetzt gerade großen Respekt vor dir, weil ich Angst habe, dass du jeden meiner Fehler jetzt auf die Goldwaage legst, wenn ich irgendwas eine falsche Satzkonstruktion oder sowas. Deswegen lasse milde walten. Du hast als Thema Three-Fourth Home, also das Dreiviertel zu Hause, wenn man es jetzt mal so übersetzen will, ist auch ganz witzig, dass das Spiel manchmal, glaube ich, im PSN wird es mit 3-4 Home geschrieben, also so halt wie diese Dreiviertel. Die Entwickler selber schreiben die Zahlen aus. Es scheint da also etwas Uneinigkeit zu herrschen. Das ist eine Visual Novel für PC, PS4 und Vita. Die ist jetzt schon ein bisschen älter, kam, glaube ich, jetzt im Oktober oder sowas letzten Jahres schon raus. Also das heißt, das ist schon einiges ins Land gegangen. Du hast sie aber bei uns vorgeschlagen und hast gesagt, da würdest du sehr gern drüber reden, das sollte sich mal lohnen. Und deswegen habe ich mir die auch mal geholt und mal reingespielt. Und ja, warum warst du der Meinung, gebe ich doch die Frage an dich gleich mal weiter, dass Three-Fourth Home ein besprechenswertes Spiel ist?
Ja, da fange ich dann am besten mal am Anfang an. Three-Fourth Home ist so ein Ding, dass man sich, oder ich mir in diesem Fall mal ganz ins Blaue reingeholt habe, weil ich dachte, okay, auf solche sehr storylastigen Spiele stehe ich ohnehin. Ich bin auch großer Fan von den Telltale-Spielen und dachte mir halt einfach, okay, ist vielleicht interessant und bin nicht enttäuscht worden, weil das Ganze erzählerisch einfach sehr stark ist, weil es, was macht das für mich in Spielen sehr selten vorkommt, nämlich eine sehr bodenständige Geschichte zu erzählen und diese dann auch zu verpacken, dass man es wirklich nachvollziehen kann, wenn man selbst ein Minimum an Sozialisation genossen hat. Und das hat es für mich einfach exemplarisch gemacht.
Hm. Jetzt bist du ja im Grunde schon fast in der Analyse drin. Jetzt vielleicht sollten wir erstmal grundsätzlich erklären, wie das Spiel aussieht. Also ich habe ja schon gesagt, es ist eine Visual Novel. Das heißt, es ist, was du ja auch gesagt hast, sehr dialoglastig. Das ist halt einfach in diesem Genre so, dass es eigentlich nicht aufs Gameplay ankommt, sondern dass es eher darum gestrickt ist, eine gute Story zu erzählen und dass diese Story eben auch in sehr, sehr viel Dialog erzählt wird, in diesem Fall jetzt auch hier nicht vertont. Also das heißt, man muss wirklich bereit sein, viel zu lesen. Und das Spiel selber ist eigentlich sehr schlicht gehalten, hat aber, wie ich finde, einen sehr künstlerischen Touch. Und zwar ist alles in so Schwarz-Weiß-Tönen gehalten. Man fängt damit an, dass man eine Mädchenfigur sieht von hinten, aber auch, wie gesagt, nur so als Schwarz-Weiß-Schema, die offenbar mit ihrem Auto in einem Feldweg in der Nähe von einer Hütte steht. Also so viel kann man dann schon erkennen, obwohl es alles eben in diesem sehr, sehr grafikreduzierten Stil ist. Und dann fährt man im Grunde mit ihr los und daraus entspinnt sich so eine Geschichte, nämlich, dass sie offenbar mit dem Auto halt einen Ausflug gemacht hat zu einer alten Hütte. Da wollen wir jetzt nicht verraten, was die für einen Bezug hat. Und dann, ich weiß gar nicht, ob sie anruft oder sie wird, glaube ich, angerufen, ne?
Sie wird angerufen von der Mutter.
Genau, von ihrer Mutter, die halt anruft und sagt, sag mal, wo bist du denn? Und hier fängt jetzt gerade das Regnen an und wir machen uns denn Sorgen. Und dann sagt die so, ja, ich bin hier mit dem Auto rumgefahren, aber ich bin jetzt schon auf dem Heimweg und alles nicht so schlimm, ich bin in, weiß ich nicht, einer halben Stunde da oder sowas. Und
ja, da ist ja schon der erste Kniff des eigentlich des einzigen Gameplays des Spiels, würde ich mal sagen, ne?
Du meinst jetzt das Autofahren?
Nee, ich meine eigentlich eher, dass man selbst entscheiden kann, wie man der Mutter das Ganze verkauft. Weil man kann ja einerseits sagen, ja, hey, tut mir leid, dass ich mich nicht gemeldet habe, bin aber gleich da, oder oh, lass mich doch in Ruhe.
Ja, das stimmt. Da wollte ich dann gleich nochmal dazu kommen. Ich wollte dann nochmal sagen, dass das Spiel, also im Prinzip besteht das Spielerische, das Gameplay besteht dann nur daraus, dass man halt eine Taste drückt, damit das Auto fährt zwar, aber im Grunde bleibt das Auto eigentlich immer in der Mitte von dem Bildschirm und die Landschaft zieht halt unten drunter und oben drüber vorbei. Und dadurch entsteht halt natürlich dieser optische Eindruck, dass das Auto fährt. Und das ist eigentlich ganz clever gemacht, weil man muss die Taste halten, dann fährt das Auto. Sobald man die Taste loslässt, merkt man richtig, wie das so in so einen Pausemodus geht. Und dann friert alles ein. Also dann ist auch zum Beispiel der Regen, die Regentropfen bleiben in der Luft stehen. Und dann kann man nach unten runter ins Wartemenü, ins Pausemenü und dort dann irgendwie Optionen oder speichern oder sowas. Und erst wenn man dann wieder raufgeht und dann wieder eine Taste drückt, dann fährt das Auto wieder langsam los und das Spiel kommt quasi aus diesem eingefrorenen Pausemodus hinaus. Also das fand ich eigentlich eine ganz coole Idee, dass es halt so heißt, ja, wenn du, also der Pause-Knopf mehr oder weniger wortwörtlich genommen, nämlich dass dann wirklich die komplette Welt so einfriert. Das fand ich eine super coole Idee und auch irgendwie eindrucksvoll umgesetzt, weil man auch durch diesen Ton, der dann so wie wenn man halt so eine alte Videokassette irgendwie angehalten hat, dann ist die auch so hängen geblieben im Ton und so ungefähr fühlt sich das an, deswegen weiß man instinktiv sofort, was da passiert. Und dann richtig kommen die Möglichkeiten, das ist nicht bei allen Visual Novels so, dass man tatsächlich auch Antwortmöglichkeiten geben kann. Weißt du, ob die wirklich einen Einfluss haben?
Keinen sonderlich großen, sag ich mal. Jedenfalls nicht für die Hauptgeschichte, also den Strang, der von Anfang an drinne war. Im Epilog, ja, da kannst du drei verschiedene Enden rausspielen.
Mhm. Aber, also das heißt, es geht eigentlich eher nur darum, dass du den Charakter so ein bisschen für dich ausgestalten kannst, ne? Dass du also sagen kannst, ja, die antwortet halt immer so ein bisschen schnippisch oder sie ist halt sehr verschlossen oder sie ist sehr aggressiv und also dadurch kann man eben so den Charakter so ein bisschen ausgeschalten, aber ich hatte schon irgendwie bei den Antwortmöglichkeiten so das Gefühl, dass es dann doch irgendwie immer wieder auf die gleiche Story hinausläuft und dann scheine ich mich da. Also ich habe es nur einmal durchgespielt, deswegen kann ich jetzt den Vergleich nicht ziehen, wie es wäre, wenn man im zweiten Durchlauf nochmal alles anders beantwortet, ob es dann wirklich was anderes gibt, aber dann scheint es wirklich nur auf Ende hinauszulaufen. Ne?
Das ist richtig, aber ergibt im Kontext des Spiels ja durchaus Sinn, dass die Geschichte jetzt nicht radikal anders verläuft, nur weil man jetzt ein bisschen unfreundlich ist oder sich anders verhält. Also das, dafür ist die Geschichte halt auch gut genug angelegt, sag ich mal, dass man da am Ende zufrieden mit ist, meiner Meinung nach, auch wenn man es noch ein zweites Mal durchspielt, ohne dass sich da die riesigen Veränderungen auftun.
Müssen wir dann am Ende nochmal drüber reden. ich fand diese Idee, dass man halt das Auto mehr oder weniger per Tastendruck fahren lassen muss und auch das aktiv drücken muss, damit es weiterfährt, also wie man halt irgendwie selber da sitzt und Gas gibt oder sowas und dann nebenher liest. Und ja, es sind halt oft immer so Dialoge, muss man immer weiterklicken, also die laufen nicht automatisch weiter, sondern du hast halt immer wieder hörst die Antwort der Mutter und ist dann auch zum Beispiel so, dass sie dann den Vater mal ins Telefon holt oder der Bruder mal irgendwie aus dem Hintergrund was ruft und die Situation spitzt sich auch zu, weil nämlich ein Hurricane aufzieht. Und der Regen wird immer stärker und es wird immer dunkler und dann hört man so Hurricane-Warnsirenen. Und das muss man dem Spiel schon zugestehen, dass es mit ganz, ganz geringen Mitteln schon irgendwie schafft, eine sehr bedrohliche Atmosphäre auch aufzubauen, weil es sehr bedrückend ist, diese Warnsirenen in der Entfernung zu hören und du hörst, wie der Regen immer heftiger gegen das Auto klatscht und durch dieses Dunkle, dass du dann immer nur noch die Scheinwerfer siehst und sie dann auch in den Dialogen, dass die Eltern schon zunehmend verzweifelt werden und sagen, ja, wir gehen jetzt in den Keller runter, weil im Radio sagen sie schon, das wird der schlimmste Hurricane seit Jahrzehnten und beeil dich doch und dann sagst du immer, ja, ich bin schon bei der, dann siehst du halt zum Beispiel im Hintergrund irgendwie so ein Schulgebäude vorbeiziehen und dann kannst du halt drücken, ja, ich bin schon bei der Highschool oder sowas. Das heißt, kannst dann da auch selber entscheiden, welche Positionsangaben du gibst. Und da stellt sich schon, ich weiß nicht, wie es dir da ging, so ein Gefühl der unmittelbaren Brisanz und Not ein, so dieses, oh, ich wäre jetzt schon ganz gerne irgendwo, wo es trocken und sicher ist vor diesem Hurricane, ne?
Absolut, also das haben sie wirklich gut hingekriegt, dafür, dass sie wirklich ja nur diesen Kontrast-Look mit Schwarz-Weiß und vielleicht ein paar Graustufen hatten und eben sehr gut mit dem Ton arbeiten. Überhaupt finde ich den Sound in dem Spiel ziemlich großartig.
Obwohl es wenig Sound gibt, ne? Also du kannst noch ein Autoradio anschalten, aber sonst hast du eigentlich nur so, wie sagt man da, Atmo-Geräusche.
Ja, und so ein leichtes Klicken vom Motor. Aber und natürlich nachher die Sirenen. Und bei den Sirenen dachte ich halt nachher, Donnerwetter, also
im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, und als das aufkam, war es halt wirklich so weit, dass man dachte, huh, also jetzt aber schnell nach Hause, wenn das wirklich so ein Jahrhundertsturm wird. Es hat sich ja vorher auch wirklich gut aufgebaut und man dachte nur, huh, also ich will jetzt nicht da drin stecken, während ich im Auto sitze. Und für mich kam noch so ein bisschen dazu, dass das Ganze so ein bisschen mit der Erfahrung, wenn man schon Spiele gespielt hat, darauf anspielen könnte. Weil diese Sirenen waren für mich fast so schlimm wie in Silent Hill.
Da musste ich auch dran denken, aber ich muss aber auch immer, wenn ich irgendwo Sirenen höre, an Silent Hill denken. Deswegen
okay.
Also, ja, wenn du in Spielen irgendwie so Feuerwehrsirenen hörst oder auch in echt mal irgendwie, gut, da klingen die, bei uns klingen die ja mal so ein bisschen anders als diese amerikanischen Sirenen. Aber so von der Logik her, klar, ich habe auch natürlich an Silent Hill gedacht, weil es halt auch sofort dann, es wird dunkler und der Regen und das baut schon so eine Stimmung auf, das kann ich durchaus nachvollziehen. Du hast jetzt schon gesagt, ja, im Epilog, im Grunde war es das dann eigentlich auch, ne? Also wir verraten jetzt natürlich nichts, weil im Grunde ist ja die Story das Einzige, was dieses Spiel dann über die Atmosphäre natürlich darüber hinaus ausmacht. Und deswegen muss man jetzt keine Angst haben, dass wir hier irgendwie verraten, auf was es dann hinausläuft. Aber es ist sehr kurz, also man, ja, 2, maximal 3 Stunden ist man durch, würde ich sagen, ne?
Ja, so ging's mir auch ungefähr.
Ja. Also ich weiß nicht, ich bei mir hat's irgendwie nicht so richtig Klick gemacht. Also ich bin diesem Genre nicht grundsätzlich abgelehnt. Also ich habe damals auf dem DS, ich weiß nicht, ob das vielleicht nur mein persönlicher Eindruck ist oder ob es wirklich so war, aber da hatte ich irgendwie das Gefühl, da war so ein bisschen der Höhepunkt dieser Visual Novels, als dann irgendwie so Hotel Dusk und Last Window und so Zeugs rauskamen und als man das dann auch tatsächlich so im Mainstream, sage ich jetzt mal, am Anfang eines besseren Wortes gespielt hat, da hatte ich irgendwie das Gefühl, da sind Visual Novels so, ja, so mitten im Zentrum angekommen der Gaming-Landschaft. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, die gibt's bestimmt in Japan noch wie Sand am Meer. Aber gerade in Europa und so sind die wieder ein bisschen nischiger geworden. Ich glaube, wenn man da großer Fan der Chance ist, muss man die sich importieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Also ich bin dem nicht grundsätzlich abgelehnt. Aber hier hat's irgendwie nicht so wirklich Klick gemacht. Also ich habe dann so nach 2, 3 Stunden gedacht, ja, okay, war jetzt ganz nett. Aber hätte mich jetzt auch nicht irgendwie, hat mich nicht vom Hocker gehauen, hätte mich jetzt auch nicht gestört, wenn ich es nicht gespielt hätte. Hat jetzt irgendwie das Gefühl, ich habe was verpasst, was du ja offensichtlich anders siehst.
Das tatsächlich. Ich weiß nicht, zu diesem Thema, also es stimmt schon, die Visual Novels sind außerhalb von Japan inzwischen wieder ziemlich in Nische und ich habe, ohne mich da jetzt auf Zahlen stützen zu können, auch den Eindruck, dass es damals auf dem DS nur ein kleines Hoch war. Also es war halt nie so ein wirklich mehr als so ein Nischengenre, weil wirklich viele Leute haben ja nun Hotel Dusk nicht gespielt und den ganzen Rest, der da kam, so 9 Persons, 9 Hours, 9 Doors oder hier, wie ist der zweite Teil, Virtue's Last Reward, die kennt ja auch eigentlich keiner. Also wenn du da jemanden drauf ansprichst, sagen die meisten, was willst du mir denn da erzählen? Insofern weiß ich nicht. Also Nische war es wahrscheinlich schon immer. Um das Thema.
Dann lass es mich umformulieren. Ich würde sagen, es war vielleicht zu DS und Anfang 3DS-Zeiten weniger nischig. Also da, ja, schon das Gefühl, dass man halt dann schon irgendwie so, okay, da wurde dann mal ein Hotel Dusk tatsächlich dann auch in der GamePro irgendwie besprochen und dass es da Okay, einigen wir uns auf weniger nischig, dass es zumindest dort bisschen mehr irgendwie Aufmerksamkeit bekommen hat im Westen. Ich glaube, in Japan ist das ja ein Riesendings. Also da sind ja diese Visual Novels total top. Weißt du was über den Entwickler, der das Three Force Home gemacht hat? Ich vermute mal, dass es Amerikaner sind, weil sie ja auch das Spiel spielt ja irgendwo so in diesem mittleren Westen da irgendwo.
Nebraska,
ja. Große Kornfelder.
Über den Entwickler jetzt nicht direkt. Ich habe nur gelesen, wie hieß das? Sanford. Aber sonst nicht wirklich was. Also auch weil ich mich vorher nicht wirklich über das Spiel informiert habe. Es war halt einfach da.
Okay, dann, also war jetzt auch, ist jetzt kein Vorwurf an dich, ich dachte nur vielleicht so, manchmal weiß man ja irgendwie sowas, ja, das ist irgendwie so ein kleiner Entwickler und das Spiel ist auf einem Game Jam irgendwie entstanden und dann haben sie es weiterentwickelt und es sind eigentlich nur zwei Leute oder irgendwie sowas oder einer verarbeitet da seine private. Manchmal hat man ja irgendwo mal sowas aufgeschnappt, aber gut, dann wissen wir da in dem Fall nichts, macht nichts. Erklär doch mal so, das, vielleicht kannst du trotzdem noch mal in Worte fassen, was dich an dem Spiel so begeistert hat, dass du es tatsächlich ja öfter durchgespielt hast und dass du eben auch der Meinung warst, das würde ich gerne anderen Leuten ans Herz legen.
Also wirklich für die Story, und das Problem ist natürlich, man muss so ein bisschen auf diese Story anspringen, ansonsten lohnt es natürlich auch nicht, das Spiel zu spielen. Aber ich bin ein großer Fan davon, eben, wie wir es schon hatten, diese sehr simple Geschichte auch mit sehr naturalistischen Dialogen zu erzählen. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn die Figuren da miteinander reden, ja, so sprechen Menschen in der Realität auch miteinander. Also es hat wirklich in den Dialogen das Gefühl, dass das auch normale Menschen sein könnten, die da reden und nicht dieses sehr künstlerische, sehr hochgestochene, wo ich dann immer denke, ja, okay, es ist jetzt vielleicht schön für diesen Moment, aber es gibt mir bei dem Charakter halt nichts. Das schlimmste Beispiel kommt da für mich immer aus dem Film. Das sind diese Before-Filme von Linklater mit Julie Delphi und Ethan Hawke. Das ist ja das Allerschlimmste, wie diese beiden Menschen da reden. Also so redet doch niemand miteinander, wenn er privat unterwegs ist und sich über sein Leben austauscht. Und hier ist es halt wirklich, ja, die Mutter ist besorgt, weil ein Sturm aufzieht, ruft die Tochter an und daraus entspinnt sich ein Gespräch, weil sie eben auch die Tochter ein bisschen beschäftigen will anscheinend. Und man bekommt langsam mehr über diese Familiengeschichte mit, ohne dass diese Familiengeschichte so oft expliziert wird. Also zu sagen, ja, es ist XY passiert und es ist alles ganz furchtbar, sondern du hast einfach nur so eine kleine Andeutung. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt mit einem Beispiel rauskommen sollte, am besten nicht.
Also wenn es jetzt nicht der fette Story-Twist ist oder so, dann kann man schon mal durchaus ein Beispiel bringen.
Ja, genau. Ich meine zum Beispiel das mit dem Vater. Dass der Vater anscheinend ein Bein verloren hat. Und es wird ja nicht viel drüber gesagt, so und so hat er das Bein verloren. Man kriegt irgendwann mit, okay, er hat mal in einem Unternehmen gearbeitet, wo jetzt anscheinend seine Tochter sich gerade bewirbt. Und es scheint irgendwie ein Arbeitsunfall gewesen zu sein, aber man muss es sich eben aus ganz vielen kleinen so Randbemerkungen zusammenpuzzeln und hat trotzdem nachher das Gefühl, ja, okay, diese Familie hat eine Geschichte, von der ich als Charakter, als Kelly Teil bin, aber die sich nicht komplett um mich dreht. Also wenn ich jetzt nicht dabei wäre, wenn ich jetzt als Charakter nicht in dieser Situation wäre, dann würde diese Geschichte quasi trotzdem passieren. Und das finde ich ganz spannend, weil es eben nicht so charakterzentrisch ist.
Also theaterwissenschaftlich würde man das, glaube ich, als Kammerspiel verbuchen, weil man das, wenn ich es jetzt so mir überlege, man könnte es sogar wahrscheinlich als Theaterstück aufführen, weil du brauchst ja im Prinzip nichts außer ein Auto, wo jemand drin sitzt und telefoniert. Also das heißt, du könntest es theoretisch auf einer Bühne, stellst halt ein Auto hin und machst halt ein bisschen was mit Lichteffekten und wenn du ein gutes Theaterhaus hast, kannst du da vielleicht sogar Regen kreieren auf der Bühne. Und das heißt, ja, wie du sagst, man bekommt alles so langsam, kommen aus dem Nebel so die anderen Charaktere raus. Also das stimmt, muss ich schon auch zugeben, dass das schon irgendwie krass gemacht ist, dass man ja im Grunde eigentlich nie eine klassische Charakterexposition hat, sondern eigentlich nur alles über diese Gespräche sich langsam selber zusammenreimen muss. Und natürlich muss die Mutter ihrer Tochter am Telefon nicht mehr erklären, was mit dem Vater passiert ist, weil sie weiß es ja, nur der Zuschauer weiß es nicht oder der Spieler weiß es in dem Fall nicht. Also das heißt, du musst dir dann selber aus diesen Hinweisen, die du da bekommst, so selber langsam dein Puzzlestück zusammensetzen, was dann so im Verlauf der 2-3 Stunden so langsam in deinem Kopf dann irgendwie sich zusammensetzt. Also ja, da ist auch sehr viel zwischen den Zeilen lesen und Fantasie vom Spieler abverlangt. Und deswegen gut ist es vielleicht tatsächlich auch eher dann wie möglicherweise ein Buch oder sowas oder eben ein Theaterstück oder was, wo man nicht alles erklärt bekommt, sondern tatsächlich auch einfach sich so diese Lücken, die halt in der Erzählung sind, dann selber zusammenreimen muss. Und lasse ich so stehen. Also ich fand, wie gesagt, dieser Gedanke, dass halt wirklich alles auf Dialogen stattfindet. Und zu den Dialogen noch ein ganz kurzer Einschub. Das ist ja wie so Aaron Sorkin-Sachen, wo man sich auch immer denkt, wow, also niemand ist im echten Leben so schlagfertig und niemand unterhält sich so mit anderen Leuten, dass die sich wirklich ja immer nur diese Sätze so an den Kopf werfen und jeder Satz ist perfekt irgendwie schlagfertig, witzig und trotzdem auf den Punkt und so. Und das ist auch ja, so
ein hochphilosophisch ausgestattet mit für und wieder bereits abgewegt und das nächste Argument ist anderen bereits vorweggenommen, also das
Ja, aber es ist halt trotzdem, gerade bei dem Fall von Aaron Sorkin, es ist halt trotzdem sehr amüsant und sehr spannend zum Anschauen. Aber klar, man denkt sich auch, okay, in der Realität redet niemand so. Gut, was man dem Spiel zugute halten muss, was heißt zugute halten, das klingt jetzt so dramatisch, aber es kostet ja auch relativ wenig. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, wow, da zahlt man jetzt irgendwie 25 Euro und dann kriegt man 2 Stunden mit dem Regen mit dem Auto durch den Regen fahren, sondern es kostet, glaube ich, auf Steam und also PSN kostet jedenfalls irgendwie nur 4,99 oder sowas.
Ja. Ich meine, ich habe mal nachgeguckt, da waren es 6. Ich habe es damals im PS Plus für 2,50 gekriegt.
Oder 5,99 oder so. Also auf jeden Fall in diesem Rahmen, dass es auf jeden Fall deutlich unter 10 Euro kostet. Und wie gesagt, ich bei mir hat es irgendwie nicht so Klick gemacht. Ich habe schon erkannt, dass es durchaus einen reizvollen Punkt hat. Aber irgendwie, ich fand dann auch, vielleicht war das auch mein Fehler so, ich fand es ein bisschen ermüdend, dass man halt sehr viel lesen muss. Gut, klar, das habe ich am Anfang gesagt, das muss man sich bei Visual Novels bewusst sein. Aber dann halt, man musste immer diese Taste halten und irgendwann ist mir auch der Finger so eingeschlafen auf dem DS, weil man dann halt ja immer hinten auf diesem Touchpad drücken musste, damit das Auto weiterfährt. Also ich fand auch das, so cool die Idee war, fand ich das dann auf längere Spieldauer doch ein bisschen ermüdend.
Ja, krass, das habe ich zum Beispiel genau gegenteilig erlebt. Ich meine, ich habe es jetzt auf der Vita und einmal auf der PS4 durchgespielt. Auf der PS4 war es ein bisschen krampfiger, weil du halt die R2-Taste gedrückt halten musstest. Und ich finde, da wurde es halt gegen Ende dann doch nochmal, dass du gesagt hast, okay, jetzt wird's etwas krampfig im Finger. Aber an sich finde ich das wieder großartig, weil es mir nach so ein gewisses, ja, vielleicht ist das auch so ein diffuses, komisches Gefühl, aber noch so eine gewisse emotionale Bindung an meine Figur gibt. Weil ich quasi das Vorankommen ihrer Geschichte bestimme, indem ich diesen Knopf halte und sie damit quasi in gewisser Weise halte. Also ich bin großer Fan von solchen Mechaniken. Das war ja auch damals bei Ico auch schon so, dass du hier das Mädel an der Hand halten musstest. Und da hat es auch mit der Zeit so eine ganz starke emotionale Verbundenheit ausgelöst, einfach durch die Tatsache, dass du halt den Knopf drückst, während du sie an der Hand hast. Und hier für mich eben, dass du quasi ja das Auto bewegst und damit quasi auch die Welt weiter bewegst, indem du diesen Knopf drückst.
Und natürlich auch ein bisschen so, dass diese Panik oder diese aufkeimende Angst, die sich halt bei ihr natürlich einstellt, weil sie in diesen Hurricane reinfährt, auch so ein bisschen so auf dich als Spieler überträgt, weil du natürlich auch, es wird immer unangenehmer und immer anstrengender, diese Taste zu halten. Und deswegen überträgt sich so ein bisschen dieser Stress dann auch auf dich als Spieler. Also wenn man es über die Ebene so argumentieren mag.
Ja, stimmt.
Es ist ja nicht verkehrt oder ist ja nicht schlimm, wenn man beim Spiel etwas unterschiedlicher Meinung ist. Ich sag jetzt auch nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Ich fand es jetzt nur nicht so toll wie du. Aber das ist ja vollkommen in Ordnung. Also wie gesagt, Three Fourth Home, was für ein Wort. gibt's, wie gesagt, PSN und weil du es auf der PS4 dann auch gespielt hast, also es ist auch Cross-Buy, oder wie heißt es? Doch, Cross-Buy.
Ja, Cross-Buy.
Das heißt, wenn man es auf einer PlayStation-Plattform kauft, kann man es auch auf beiden spielen. Wenn noch ganz kurz, welche würdest du dann eher empfehlen? Also, du hast jetzt gesagt, dass es auf der mit der R2-Taste ein bisschen anstrengender ist, aber
ist
der Bildschirm auch größer.
Ich würde tatsächlich die PS4-Version empfehlen, auch speziell wegen der Musik und einigen Soundeffekten, die dann wieder über den Controller ausgegeben werden. Mhm. Und ich bin ein großer Freund davon, dieses aufgeteilten Sounddesigns, dass du halt den Großteil der Geräusche über den Fernseher hast, aber zum Beispiel, wenn du Musik anmachst, diese komplett über den Controller hörst. Das gibt dem Ganzen nochmal atmosphärisch was anderes.
Das schon hängt natürlich davon ab, in welchen Umgebungen man spielt. Also ich spiele halt sehr oft mit Kopfhörern und dann ist es eher blöd, wenn man dann irgendwie auf einmal merkt, so, hey, warum kommt, keine Ahnung, meine Freundin kommt dann rein und sagt so, hey, was sind das für Musik, die hier läuft? Ich so, hey, ich hab doch Kopfhörer auf. Und dann stellen wir halt fest, dass die Musik aus dem Controller kommt und ich habe sie halt die ganze Zeit nicht gehört, weil ich Kopfhörer auf habe. Aber das ist nur am Rande. Aber klar, von der Atmosphäre her, wenn du gerade so, weil du dann natürlich auch so, wenn du im Auto dieses quäkige Autoradio anmachst, dann passt es auch zu diesen etwas quäkigen Boxen, die der Controller dann halt hat, dass das halt dann auch so ein bisschen so einen unmittelbaren Klang nur hat irgendwie. Und gut, alles klar. Dann, dir vielen Dank, dass du es vorgeschlagen hast. Dabei bleibe ich, weil, wie gesagt, wenn Leute irgendwie uns Themen vorschlagen und so und mal, wie man dazu kommt, irgendwas zu spielen, was man vielleicht sonst einfach übersehen hätte, dann ist das auf jeden Fall was Tolles. Deswegen mache ich dir überhaupt gar keinen Vorwurf, dass das Spiel mich jetzt persönlich nicht so mega gerockt hat. Dafür kannst du ja nix. Dann dir vielen Dank und Grüße in den hohen Norden, wenn ich so sagen darf. Nach Dänemark hast du gesagt, ne?
Schleswig-Holstein. Danke. Okay. Ich grüße zurück nach Österreich.
Ja, well played, ja. Alles klar, ciao.
Ciao.